Guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein heute Morgen, Tag des Herrn. Es ist schon lange, seit ich zuletzt bei euch war, im alten Gemeinderaum. Aber jetzt ist es schön, hier den neuen, schönen Raum zu sehen, groß. Und ja, es ist immer schön, wenn wir untereinander sein können als Gemeindeschwester. Und ich bringe einen Gruß aus Neuenburg, eurer Schwestergemeinde dort im Norden, also in Deutschland. Und ja, ich freue mich. Also unser Predigttext heute kommt aus, wo ist jetzt mein Text hier? Ja, kommt aus Prediger, Kapitel 11. Und wir werden die ersten 6 Verse lesen. Prediger 11, die ersten 6 Versen. Salomo schreibt: Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nicht lange Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum fällt, ob nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Worte des Herrn. Amen. Jetzt möchte ich beten. Vater, ich freue mich, wieder bei der Gemeinde in Basel zu sein. Sei nun auch mit unserer Gemeinde in Neuenburg, als der Alice Potter jetzt den Predigt an die Gemeinde ausspricht. Vater, gib uns nun deinen Geist und segne du uns, dass wir dieses Text verstehen, mit unserem Verständnis verstehen, aber auch im Herzen deine Wahrheit lieben. Nicht nur verstehen, aber auch lieben. Und dann nachher das auch mit unseren Händen voller Freude auch tun. Vater, sei nun bei uns mit deinem Geist. In Jesu Name. Amen. Mein Ziel heute ist zu zeigen, in diesem Predigt, wie diese 3 Sprüche Salomos, die wir gerade gelesen haben, uns in der Evangelisation ermutigen können. Aber zuerst ein kurzer Überblick über den Zweck dieses Buches. Habt ihr auch nicht, es ist nicht lange her, seid ihr das Prediger. Hast du das auch gehabt? Gut, dann keine Gefahr hier, das nochmal zu hören. Aber ich liebe das Buch Prediger. Viele Menschen meiden das Buch. Ja, es ist nicht immer leicht zu verstehen. Es ist auch voller harter Weisheiten, über die wir nicht gerne nachdenken. Salomo erinnert uns besonders gerne daran, wie wenig Kontrolle wir über unsere Leben und Schicksal haben. Und das ist eine schwer zu schluckende Pille. Im Kapitel 9, Vers 11 sagte er zum Beispiel: Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umstände abhängig. Man kann weiser und stärker und reicher als andere sein, aber wir sind alle von Zeit und Umstände abhängig. Salomo bestätigt natürlich, dass Weisheit und Vorbereitung und Vorsicht, die sind gute Dinge. Und Geld schadet nie ein bisschen. Ja? Aber keine davon sind, und hier ist das wichtige Wort, Kontrollmechanismen, die einem Gewissheit über den Morgen bringen können. Aber so ernüchternd und deprimierend das auch klingen mag, dieses Buch ist meiner Meinung nach eines der befreiendsten und ermutigsten Bücher der Bibel. Denn Salomo will uns helfen, die Kontrolle loszulassen. Die Kontrolle über unsere Zukunft, über unsere Gesundheit, unsere Finanzen und der Weltpolitik, das Schicksal über unsere Kinder und Enkelkinder. Salomo möchte, dass wir die Tatsache akzeptieren, dass wir diese Dinge nicht kontrollieren können. Ja, vielleicht können wir sie beeinflussen. Wir haben auch gewisse Verantwortung, uns treu zu sein. Aber wir können diese Dinge nicht kontrollieren. Und deshalb will er, dass wir loslassen und dem Herrn vertrauen. Das heißt, was heißt es, Gott zu vertrauen und loszulassen? Das heißt, Gott in jeder Situation treu zu sein und die Kontrolle in seine Hände zu legen. Treu sein. Das ist alles, was wir kontrollieren können. Das ist die Schlussfolgerung dieses ganzen Buches, meiner Meinung nach. Die Kontrolle aufzugeben und einfach in die Umständen treu zu sein, die er uns gegeben hat. Die Kontrolle aufzugeben und unserer Arbeit, die Gott uns gegeben hat, treu zu sein. Die Kontrolle aufzugeben und der Frau, der Gott dir gegeben hat, treu zu sein. Die Kontrolle aufzugeben und treu zu sein mit den Krankheiten und Schwierigkeiten, die Gott dir anvertraut hat. Salomo sagt, Prediger 12, 13 bis 14, lasst uns die Summe aller Lehrer hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Alle vorangegangenen 11 Kapitel sind dazu gedacht, uns genau an diesen Punkt zu bringen, die Kontrolle loszulassen und jeden Tag mit einem einzigen Fokus anzugehen, nämlich: Wie kann ich Gott in diesen Umständen, die er mir heute anvertraut hat, treu sein, bis er mich nach Hause ruft? Ihm treu zu sein, der uns immer treu ist. Treu bis zum Tod, bis am Kreuz und treu darin, uns immer noch zu führen in seine Mission. Und das ist wirklich befreiend, wenn man die Lehre dieses wunderbaren Buches annehmen kann. Und heute in unserem Text, in Kapitel 11, bevor er zu seinem berühmten Schluss kommt, bereitet Salomo eine letzte Liste vergebliche Kontrollmechanismen an. Nämlich die Eitelkeit von Vorhersagen, Spekulationen und Zukunftsprognosen. Denn es gibt keine Gewissheit darüber, was morgen sein wird. Jeder, der ein Wetter-App auf der Handy hat, weiß, wie vergeblich unsere Vorhersagen für die Zukunft sind. Ja, wir haben alle das erfahren, oder unser Urlaub wurde durch unerwartete Stürme ruiniert. Und es gibt keine perfekten Algorithmen. Genau, das ist der Punkt. Es gibt keine Garantie für das Morgen. Und so gibt uns Salomo in Kapitel 11 drei Sprichwörter, die uns helfen sollen, mit der Ungewissheit unserer Zukunft umzugehen. Und in der uns verbleibenden Zeit möchte ich diese drei Sprichwörter mit euch anschauen, sie erklären und dann alle drei im Lichte der christlichen Evangelisation verbinden und betrachten. Okay, und jetzt kommt das erste, Vers 1 und 2. Salomos erste Weisheit, wenn ich das so zusammenfassen kann, ist, dass wir unser Portfolio diversifizieren sollen, wie man in der Finanzwelt gerne sagt. Mit anderen Worten, legt nicht alles auf eine Karte. Er sagt, Vers 1 bis 2, sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Verteile es. Denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Diversifiziere. Ich habe im Internet neulich den Bericht eines Mannes gelesen, der seine gesamten Ersparnisse, so etwa $100,000, verlor, als das amerikanische Unternehmen Bed Bath & Beyond in Konkurs ging, also Bankrott. Es war ein riesiges, profitables Unternehmen. Es hätte eine sehr sichere Investition sein sollen. Aber einige Fehlentscheidungen der Unternehmensleitung ruiniert das gesamte Unternehmen. Und der arme Mann verlor alles. Aus diesem Grund raten Finanzberater dazu, deine Portfolio, das heißt dein Geld, dein Einkommen zu diversifizieren. Lege nicht dein ganzes Geld in eine Aktie oder in ein Unternehmen, sondern investiere in viele verschiedene Aktien. Vielleicht ein wenig in Gold, in etwas Apple oder Amazon, vielleicht auch ein paar kleinere Unternehmen. Denn man weiß nie, was auf die Erde passieren wird. Natürlich gibt es Leute, die bösen Spekulationen tun und damit viel Geld verdienen. Sie machen Vorhersagen darüber, welche Unternehmen Erfolg haben oder scheitern werden. Aber Salomo will damit sagen, dass man sich auf keine Vorhersagen verlassen kann. Es könnte ein Krieg ausbrechen, eine Rezession, eine Pandemie, das haben wir alle schon erfahren. Man weiß nicht, was alles noch kommen wird. Nun, die Weisheit dieses Sprichworts mag auf den ersten Blick nicht ganz klar sein, das muss ich auch sagen. Was heißt es, Brot übers Wasser zu senden? Früher habe ich auch nicht ganz kapiert, was Salomo uns damit sagen möchte. Aber eine meiner Professoren aus dem Alten Testament-Fakultät erklärte uns, dass das Brot auf dem Wasser schicken oder senden sich auf das internationale Schifffahrt und Handel Salomos bezieht, die wir in 1. Königin 10 lesen können. Salomo brachte Schätze aus der ganzen Welt ein. Aber es war eine riskante Angelegenheit, seine Schiffe auf das Wasser zu schicken. Viele Schiffe liegen mit ihrem gesamten wertvollen Inventar auf dem Grund des Mittelmeers. Es gibt Stürme, versteckte Riffe, Piraten. Deswegen, sagte Salomo, man weiß nie, was für ein Unglück auf der Erde geschehen werden. Deshalb schicke nicht all deine Schätze und dein Gold und dein Gewürze in einem Schiff, sondern verteile sie auf 7 oder 8. Genau wie bei der Weisheit mit dem Bösen, also diversifizieren. Vielleicht verlierst du 1 oder 2 Schiffe, aber wenigstens verlierst du nicht alles durch eine einzige Katastrophe. Ich meine, hätte Salomo die Zukunft vorhersehen können, hätte er gewusst, welche seiner Schiffe sicher zurückkommen würde. So hätte er viel Zeit und Geld sparen können, oder? Nur ein Schiff zu schicken ist viel billiger als 7 oder 8. Aber das Problem ist, dass man es einfach nicht weiß. Man kann die Zukunft nicht vorhersagen. Deshalb, sagte er, sendet viele Schiffe aus. Nun, dieses Sprichwort lässt sich auch wunderbar für uns als Christen anwenden, denn wir haben einen noch größeren Schatz als Salomos Reichtum zusammen. Wir haben, wie Paulus sagt, einen Schatz in Tonkrügen. Wir haben den Schatz des Evangeliums in jedem von uns, den Schatz der Gnade und des ewigen Lebens in Jesus Christus. Und Salomos Weisheit gilt für uns genauso wie für den internationalen Handel und bösen Investitionen. Für uns bedeutet Salomos Weisheit, das Evangelium nicht nur mit einer Person zu teilen und zu denken, gut, ich habe meine Verantwortung schon erledigt. Nein, verteile es in viele, denn du weißt nicht, welches Gespräch zu einer Rückkehr des Glaubens führen wird. Wie bei Salomo, wenn wir wüssten, welche Menschen an das Evangelium glauben werden, wenn wir es ihnen sagen, dann wäre das großartig, oder? Das würde uns eine Menge Zeit und Peinlichkeit und unnötige Gespräche ersparen. Aber das Problem ist, wir kennen die Zukunft einfach nicht. Man kann nicht vorhersagen, wer glauben wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, vielleicht ihr auch, dass einige Menschen, von denen ich dachte, die sind so nah am Glauben, aber bis jetzt haben sie ihre Knie noch nie Jesus gebeugt. Und andere, die zu den schärfsten Kritikern Jesus gehören, ihn jetzt als Herrn bezeichnen. Siehst du, als Christen sind unsere Worte wie Schiffe, die auf ein unbeständiges Meer hinausgeschickt werden. Und wir wissen nicht, welches von ihnen mit dem Schatz des Glaubens und einer erlösten Seele nach Hause zurückkehren wird. Deshalb sende viele aus. Sende viele aus. Auch hier geht es Salomo um die Kontrolle. Das ist wichtig, die Kontrolle. Wir haben keine Kontrolle über Wind und Wellen oder Stürme. Deswegen sende viele Evangeliumsschiffe aus, erzähle allen von Jesus. Denn ihr wisst nicht, was effektiv sein wird. Letztes Jahr war ich an einem Elternabend bei der FAS, der Freie Evangelische Schule meiner Töchtern. Und in einer der Pausen kam ein anderer Vater auf mich zu und erzählte mir, wie er Christ wurde. Er erzählte, dass er, als er jung war, ist jahrelang durch Amerika gereist. Und irgendwo in Louisiana, tief im Süden, ich glaube, es war in Louisiana, aber dort irgendwo, hat er mit einem völlig Fremden gesprochen. Und es stellte sich heraus, dass der Mann ein Christ war und ihm das Evangelium teilte und erzählte. Nun, dieser junge deutsche Skeptiker war zu der Zeit ein ziemlich überzeugter Humanist, Säkularhumanist. Und obwohl er geduldig zuhörte, war er an diesem Art von voraufklärerischem religiösem Aberglaube nicht sehr interessiert. Ein Satz aus diesem Gespräch ließ ihm jedoch nicht los. Der Mann aus Louisiana sagte: Beim Christentum geht es nicht um Religion, sondern um eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und dieser Satz prägt sich in ihm ein. Selbst als er wieder in Deutschland war, ging ihm dieser Satz nicht aus dem Kopf. Schließlich fand er einen Christ dort in Mülheim in der Gegend, der ihm mehr erzählen könnte über Jesus, dieses Jesus und Christentum. Aber es war dieser Satz, der ihn zu Christus führte. Und das Erstaunliche ist, dass der Mann in Louisiana keine Ahnung hatte, welche Wirkung dieses kurze Gespräch hatte. Das Einzige, was er sah, war ein höflicher Atheist, der wegging und den er nie wieder sah. Er wusste nicht, dass Gott diesen einen Satz benutzen würde, um einen Mann Jahre später zu Christus zu führen. Und die Realität ist, dass im Laufe der Jahre wahrscheinlich viele an ähnliche Gespräche mit Ungläubigen in Louisiana geführt hat, dass dieser Mann solche Gespräche geführt hat. Und die meisten von ihnen sind wahrscheinlich wie einige von Salomos Schiffen auf See gestorben und liegen auf dem Grund des Mittelmeers, metaphorisch gesprochen. In diesem Fall jedoch sandte er die Botschaft des Evangeliums aus und das Schiff kehrte in den Hafen zurück und brachte den Schatz des Heils mit. Und so ist es. Man weiß einfach nicht, wer glauben wird. Und so ermutigt uns Salomo, viele Schiffe mit dem Schatz des Evangeliums auszusenden. Viele Schiffe. Das ist das erste Sprichwort in diesem Text. Salomos zweites Sprichwort kommt in Vers 4. Und es ist auch für die Evangelisation geeignet. Salomo sagt, Vers 4, wer auf den Wind achtet oder sät nicht, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Salomo geht von einer Schifffahrtsmetapher zu einer Landwirtschaftsmetapher über, aber sie passt auch perfekt zur Evangelisation. Denn wenn man immer auf perfekten Wetter wartet, wird man nie einen Saat ausbringen. Und wenn man keine Saat ausbringt, wird man auch keine Ernte haben. Die Aufwendung auf die Evangelisation ist in diesem Fall sehr offensichtlich. Oder denn so oft wollen wir das Evangelium mit anderen teilen. Wir wollen es tun, dass sie glauben, dass sie gerettet werden. Aber wir warten immer auf den richtigen Zeitpunkt, dass die Bedingungen perfekt sind, bevor wir das Evangelium weitergeben. Wenn ich erst einmal etwas mehr Vertrauen zu ihnen aufgebaut habe, dann werde ich es ihnen sagen. Aber dann vergehen 3 Jahre und wir haben ihnen immer noch nicht von Jesus erzählt oder sie von dem kommenden Gericht gewarnt. Salomos Weisheit lautet also: Wartet nicht auf den perfekten Zeitpunkt. Pflanzt einfach Samen. Schon wieder geht es um die Kontrolle. So oft versuchen wir, die Situation zu kontrollieren. Wir haben Angst, wir sind nervös, dass wir uns falsch ausdrücken oder dass wir keine Antwort auf ihre Einwände haben. Aber auch hier liegt die Freiheit des Predigers. Denn du musst die Situation nicht kontrollieren. Sie liegt nicht in deiner Hand. Wenn du Samen in die Erde wirfst, und ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, du weißt nicht, welche Samen sterben und welche wachsen. Und du weißt einfach nicht, ob morgen gutes oder schlechtes Wetter sein wird. Du kannst das einfach nicht kontrollieren. Also pflanze einfach Samen. Wir müssen nicht warten, bis der Zeitpunkt genau richtig ist und die Stimmung perfekt ist. Wir müssen nicht warten, bis wir alle Einwände oder Menschen antworten können. Sehen wir einfach, wie Paulus zu Timotheus sagte, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Auch zur Unzeit sollen wir Samen pflanzen. Beim guten oder auch beim schlechten Wetter. Verbreiten wir das Evangelium großzügig, ohne auf den Wetterbericht zu achten. Wartet nicht auf die perfekten Umstände. Und siehst du, ich weiß, dass das auch einschüchtern sein kann. Ich meine, ich bin ein Pastor. Ich habe meinen Meister in Theologie. Ich kenne viele Antworten auf die Einwände der Menschen. Und ich bin darauf vorbereitet und geschult darin, Menschen von Jesus zu erzählen. Und trotzdem ziehe ich manchmal zurück und verpasse Gelegenheiten, über Christus zu sprechen, weil ich mich nicht vorbereitet fühle und glaube, dass die Umstände nicht stimmen. Also ich bin dabei, ich verstehe es. Du bist nicht alleine. Aber Salomos Ermutigung für dich und für mich heute Morgen ist: Hör auf zu versuchen, die Situation zu kontrollieren. Öffne einfach deinen Mund. Und lasst uns sehen, wohin der Herr das Gespräch führt. Du musst es nicht so drängen, aber du kannst einfach das weitergeben. Ja, die Saat könnte sterben, das ist wahr. Er kann von Raben aufgefressen, von der Sonne auf den Felsen verbrannt oder von den Dornen erwürgt werden. Dein Schiff mag in einem Meer von Skepsis und humanistischen Einwänden untergehen. Aber wenn auch nur ein einziger Mensch glaubt, wird es das alles nicht wert sein, wenn wir ihn in der Herrlichkeit sehen, wie er zu den Füßen von Jesus anbetet. Geben wir die Kontrolle auf und streuen wir die Samen des Evangeliums weit und breit aus. Geben wir die Kontrolle auf und streuen einfach. Eine meiner Lieblingsbeschreibungen der Evangelisation kommt aus Matthäus 4, wo Jesus die Evangelisation als Menschenfischer beschreibt. Menschenfischer. Also wir ändern die Metapher noch einmal von der Schifffahrt über die Landwirtschaft bis hin zu Schifffang. Aber der Punkt ist dasselbe. Denn es geht um Evangelisation ohne Kontrolle. Denkt einen Moment darüber nach. Denn wie fischt man in alten Zeiten? Als ich dieses Gleichnis zum ersten Mal las, dachte ich an das Angeln mit Rute und Rolle, wie ich früher am Teich meines Vaters in unserem Bauernhof oft geangelt habe. Als Kind habe ich die Sommer damit verbracht, in unserem Teich Großmaulbarsch zu angeln. Und ich war gut darin. Ich wusste genau, welcher Köder am besten funktioniere, um den Großmaulbarsch zu fangen. Falls du jemals dort bist, es ist eine grüne Plastikwurm, du kannst gerne das als einen Tipp nehmen. Aber sie lieben es einfach. Und ich warf sie in es aus, ließ ihn ein bisschen wenig tanzen, um den Barsch zu lockern und bumm, habe ich ihn gefangen. Und als ich jung war, habe ich Menschenfischer immer im Licht dieser Erfahrung interpretiert. Aber Fische zu fangen in diesem Sinn ist etwas, das ich kontrollieren muss. Es liegt an mir, die Fische anzulocken. Ich muss den richtigen Köder wählen. Ich muss den Köder genau richtig bewegen, damit sie anbeißen. Und das ist es, was wir heute oft in der Seeker-Sensitive-Bewegung der Kirche sehen, wo sie Köder benutzen, um Menschen in die Kirche zu locken. Wir müssen die Predigten lustig gestalten, nicht über die Höhle sprechen, ihnen Popcorn geben und coolere Kleidung tragen, wenn wir predigen. Man muss das Evangelium ein bisschen tanzen lassen, wie einem kleinen Plastikwurm, damit sie anbeißen. Aber das ist Evangelisation mit Kontrolle. Das Interessante an der Geschichte von Jesus in Matthäus 4 ist jedoch, dass die Jünger damals nicht mit Plastikwürmern oder Köder gefischt haben. Wie hat man damals Fische gefangen? Sie fischten mit Netzen. Und wie fischt man mit einem Netz? Man wirft es einfach über Bord. Man macht es nicht attraktiv, die müssen nicht es zum Tanzen bringen. Man wirft es einfach ins Wasser und einige Fische kommen rein und andere nicht. Das gibt gar keine Kontrolle. Und so ist es auch mit der Evangelisation. Man muss sie nicht aufhübschen oder attraktiv aussehen lassen. Man wirft es einfach aus. Eigentlich in der Geschichte war es Jesus, der das Netz mit Fische füllte, oder? Und das ist der Punkt. Ob Menschen zu Christus kommen, liegt nicht in unseren Händen. Jesus sagte, Johannes 6, 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Es liegt nicht in unserer Kontrolle. Seht ihr aber, wie wunderbar das ist, dass wir nicht die Kontrolle haben, denn es bedeutet, dass unsere Aufgabe eigentlich sehr einfach ist. Wirf einfach das Netz aus, wie Jesus gesagt hat, und der Rest liegt bei ihm. Was für eine Erleichterung ist das für mich? Denn einerseits, ja, wir haben die Verantwortung, das Netz überhaupt zu werfen, die Schiffe aufs Meer zu schicken, die Saat auszustreuen. Das ist es, was unser Herr uns befohlen hat. Das ist unsere Verantwortung. Aber gleichzeitig nimmt Gott die Last der Ergebnis ab. Die Last der Kontrolle. Wir tragen nicht die Last, jemanden zu überzeugen. Wir müssen nicht schikanieren oder Argumente gewinnen. Wir können einfach das Evangelium erzählen mit Liebe, sie vor dem kommenden Gericht warnen und auf Jesus verweisen, der für ihre Sünden bezahlt hat, um sie mit Gott, ihrem Vater, zu versöhnen. Der Rest aber liegt nicht in unseren Händen. Also das bringt uns zum dritten und letzten Sprichwort von unserem Abschnitt in Prediger 11, das auch perfekt auf die Evangelisation anwendbar ist. Aber erstmal als Zusammenfassung, schicke viele Schiffe aus und schau nicht auf das Wetter, sondern pflanze viele Samen. Und nun kommt das dritte und letzte Sprichwort in diesem Abschnitt, Prediger 11, 6. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Also habt ihr das wieder gehört? Du weißt es nicht. Also sät die Saat breitwürfig aus. Das erinnert uns natürlich an Jesu Gleichnis von Sämann, der Jeff vorher gelesen hat in Matthäus 13. Jesus hat uns von einem Mann erzählt, der sät und einige Samen fielen auf den Weg, einige auf den Felsen, einige auf die Dornen und einige auf guten Boden. Was ich eigentlich sehr interessant finde. Ich erinnere mich, dass ich das einmal gelesen habe und dachte, Mensch, wer hat diese Kerl eingestellt? Ich meine, nur ein Viertel der Samen fiel tatsächlich auf guten Boden. Das ist keine gute Erfolgsquote. Aber siehst du, das ist die Großzügigkeit unseres Gottes. Er will, dass wir Saat überall ausstreuen, denn man weiß nicht, wo sie wachsen wird. Manchmal kann ich meinem Garten kein Gras wachsen lassen. Aber hier in Basel wächst es manchmal zwischen die Ritzen der Zementpflastersteine auf den Gehwegen. Wie kann das überhaupt sein? Im Garten wächst es nicht, auf die Pflastersteine schon. Aber hört auf zu versuchen, die Umstände zu kontrollieren und wirft die Saat des Evangeliums breit aus. Okay, also noch einmal. Salomos Punkt in diesen drei Sprichwörtern ist Kontrolle. Es liegt nicht in deiner Hand. Deswegen sende viele Schiffe aus mit dem Schatz des Evangeliums. Pflanze viele Samen, ob bei Tag oder bei Nacht, ob auf felsigem Boden oder auf fruchtbarem Boden, ob Stürme vorhergesagt sind oder die Sonne scheint, denn ihr wisst nicht, was wirken wird und was nicht. Das mag vielleicht unsere Verantwortung sein, das zu tun, ja, aber das Ergebnis ist nicht unsere Last. Deswegen können wir einfach loslassen und Gott gehorchen. Nun, in den letzten Minuten, die mir noch bleiben, möchte ich diese Predigt mit einem persönlichen Geständnis beenden. Denn wenn es um Evangelisation geht, habe ich schon seit einiger Zeit mit der Kontrolle zu kämpfen, muss ich zugeben. Anfang des Jahres kam eine Freund von mir namens Michael Davis zu Besuch in Neuenburg, ist auch ein Pastor in Alabama. Und eines Tages gingen wir in der Nähe von Badenweiler, wo wir wohnen, spazieren. Und auf dem Weg fragte er mich, wie es mir ginge, geistlich und seelisch. Und ich antwortete ihm: Ja, Michael, ich muss gestehen, dass ich über die Jahre ein wenig zynisch geworden bin. Wenn man sieht, wie viele Menschen das Evangelium nicht akzeptieren oder auch ablehnen, wenn man sieht, wie viele Menschen das Glauben verlassen und nicht bis zum Ende durchhalten, wird man ein wenig entmutigt. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mich nicht einmal mehr freuen kann, wenn ich höre, dass jemand zum Glauben gekommen ist, weil ich weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie sich von Christus wieder abwenden. Ich fühle mich machtlos, Menschen zum Glauben zu bringen und machtlos, sie im Glauben zu halten. Das habe ich ihm gestanden und das bekenne ich jetzt auch euch. Aber weißt du, deshalb liebe ich Gott so sehr. Mehrere Gründe natürlich, aber hier, das war genau die richtige Zeit, einen Bruder mir zu schicken und mich zu trösten. Wie die Raben, der Gott sandte, um Elia in der Kerut-Schlucht zu ernähren. Pastor Michael war in diesem Moment einer dieser Raben für mich. Er sagte: Aber Stephen, erinnere dich das Gleichnis von Seemann. Jesus sagte uns tatsächlich, dass die meisten Menschen unsere Botschaft nicht glauben würden und dass viele nicht bis zum Ende durchhalten würden. Hat er das uns nicht gesagt? Hast du es vergessen, dass in dem Gleichnis nur ein kleiner Prozentsatz der Saat auf gutem Boden gelandet und bei Christus bleibt? Jesus hat uns gesagt, dass es so sein wird. Aber, sagte er, Michael, vergesst nicht, dass die wenigen Samen, die auf guten Boden fallen, sich multiplizieren und Frucht 30-fach, 60-fach und 100-fach für Christus bringen. Mit anderen Worten, du siehst vielleicht nur eine kleine Handvoll Menschen in deinem Leben zu Christus kommen, aber diese wenigen werden sich vermehren. Sie werden das Evangelium mit ihren Freunden und Nachbarn teilen. Sie werden Kinder im Glauben erziehen, die wiederum anderen davon erzählen werden. Ein einziger Bekehrter zu Christus kann eine ganze Generation von neuen Gläubigen repräsentieren. Und dann musste ich mich an meine eigene Geschichte erinnern und an den Grund, warum ich heute Christ bin überhaupt. Es begann alles mit meinem Vater, der in seiner Jugend kein Christ war, aber als er in den 1950er bei den US Marines auf einem Kriegsschiff USS Boston war, hatte seine Kamerade den Mut, meinen Vater, einer seiner Kameraden, von Jesus zu erzählen. Sein Name war Bob Happy. Und diese Same fand guten Boden, Boden, der den Herr im Herzen meines Vaters vorbereitet hat. Und es verändert sein Leben für immer. Nachdem mein Vater den Militär verlassen hat, studierte er an einer Bibelschule und zog 5 Kinder auf. 2 von ihnen sind Pastoren, einer ist Direktor einer christlichen Schule, aber alle leben mit dem Herrn und ziehen 15 Enkelkinder für Jesus Christus auf. Das ist wunderbar, oder? Von nur ein einziger Mensch. Als mein Vater vor 2 Jahren starb, kamen 800 Menschen zur Beerdigung oder verfolgten im Internet, weil er sie sehr beeindruckt hatte. Mein Vater gründete Mitte der 1980er Jahre auf unserer Farm in New York eine christliche Schule, die Tausende von Leben beeinflusst hat. Und das alles nur wegen eines treuen Seemanns namens Bob Hoppy auf der USS Boston im Jahr 1955. Ist es nicht erstaunlich, wie es sich multipliziert? Man weiß einfach nicht. Ich meine, denk darüber nach. Sicherlich hat Bob Hoppy dasselbe Gespräch mit vielen anderen Soldaten auf diesem Schiff. Und die meisten dieser Samen des Evangeliums starben auf dem kalten Metallboden dieses Kriegsschiffes. Und doch säte er weiter, warf den Samen des Evangeliums in alle Richtungen aus. Und aufgrund eines einzigen Samens wurde mein Vater verändert. Und er hat durch seinen Dienst und durch seine Kinder und seine Schule unzählige Menschen mit dem Evangelium erreicht. Und diese Schule beeinflusst noch heute, nach seinem Tod, Jugendliche für Jesus. Das ist es, was Multiplikation bedeutet, 30-fach, 60-fach, 100-fach Früchte für Jesus zu bringen, durch einen einzigen Mensch. Und genau das war Michael Davis für mich, was er mir sagen wollte. Lasst die Last der Kontrolle los und seht einfach die Samen des Evangeliums. Man weiß nicht, was passieren wird. Viele werden das Evangelium ablehnen. Und noch viel mehr werden nicht bis zum Ende durchhalten. Jesus hat uns das schon gesagt. Aber einige werden glauben. Und diejenigen, die glauben und durchhalten, werden die Frucht des Reiches Gottes vermehren. Ich liebe diese Sprichwörter von Salomo. Sie waren für mich ein großer Trost und eine große Ermutigung. Und ich hoffe, dass sie das auch für euch sind. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen in der Freiheit gehen können, die Christus uns schenkt. In der Freiheit, die Kontrolle aufzugeben, das Evangelium weiterzugeben. Ohne sich zu sorgen, Sorge zu machen, ob du die richtigen Worte oder die besten Argumente oder alle Antworten auf ihre Einwände haben. Möge Gott die Freiheit geben, wie Salomo, viele Schiffe in die stürmische See hinauszuschicken und viele Samen auf den harten Boden zu werfen, unabhängig vom Wetter und Beschaffenheit des Bodens. Wir werden stolz sein an dem Tag, an dem wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, unser Herr und Retter, der uns durch Gnade gerettet hat. Und wir werden weinen über das, was er durch unsere unvollkommene Evangelisation erreichen könnte. Wie dieser Mann in Louisiana bestimmt, wenn er diesen andere deutsche Mann im Himmel sieht, was für Tränen unterrollen werden. Also lasst es uns ermutigen. Amen.